Ja, die Schriftlesung hat es ja schon ein bisschen angedeutet, worum es heute geht. Kain und Abel. Und die Bibel nennt den Kain und Abel als ein Beispiel für wahren Glauben und für falschen Glauben. Im Hebräerbrief wird in Kapitel 11, Vers 1 und Vers 4 entfaltet, was Glaube ist. Und da werden ein paar Beispiele genannt. Und das Wort geht so los, dass es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also hier gibt es sozusagen eine erste Definition, was ist eigentlich Glaube, so wie Gott Glaube versteht. Wenn wir in unseren Sprachgebrauch reinschauen und wir sagen, ich glaube, dass das Wetter morgen schön wird, ja, dann ist das nicht der Glaube, von dem hier die Bibel redet. Und weil unsere Rettung, unser ewiges Zuhause bei Gott davon abhängt, dass wir den richtigen Glauben haben. Deswegen ist es wichtig, dass man hier Klarheit hat, was ist das eigentlich, dieser Glaube? Und dieses Wort, was hier in der Elberfelder Übersetzung mit Verwirklichung steht, also der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, das bedeutet, dieses griechische Wort bedeutet Hypostasis. Und es heißt, übersetzt, Fundament, könnte man auch sagen. Also es ist eine Zusammensetzung aus diesem Wort Hypo, das heißt unter, und dem Wort Histemi, das heißt stellen, stehen. Also unterstellen, das heißt, der Glaube ist etwas, was als Fundament, als Grundlage dasteht, eine geistliche Wirklichkeit als Grundlage, und auf dieser Grundlage bauen dann bestimmte Dinge auf. Das ist das, was damit gemeint ist. Das heißt, die Hoffnung, die wir haben, die haben wir deswegen, weil wir ein Fundament haben, eine Grundlage, und das ist der Glaube. Und nun gibt uns der Heilige Geist durch die Inspiration des Schreibers des Hebräerbriefes einige Beispiele, was ist dieser Glaube. Und da wird von Henoch, von Noah, von Abraham, von verschiedenen Leuten berichtet und unter anderem eben auch von Abel und Kain. Und zwar im Vers 4 steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Also vom Abel wird gesagt, dass er durch Glauben ein besseres Opfer Gott dargebracht hat. Und der Heilige Geist stellt hier Abel als ein Vorbild dar, was Glaube ist. Er beschreibt durch ihn, was ist der Glaube, so wie ihn Gott versteht. Der Schlüssel zum Verständnis jedes Wortes in der Bibel und auch jetzt hier ist die Frage, warum inspiriert der Heilige Geist ein bestimmtes Bibelwort? Er denkt sich doch dabei etwas, wenn er es inspiriert. Und vom Heiligen Geist sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Sagt er in Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist ist der Autor der ganzen Bibel, indem er die verschiedenen Schreiber inspiriert, und sein Anliegen und seine Aufgabe ist, Jesus Christus zu verherrlichen, Jesus Christus zu offenbaren, zu enthüllen, wer dieser Jesus ist. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 und 16, da steht geschrieben, dass alles durch ihn, also durch Jesus, durch ihn und auf ihn hin geschaffen ist. Alles ist durch ihn, also durch Jesus und auf ihn hin geschaffen, zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre und um ihn, Jesus, zu enthüllen, zu offenbaren. Und wenn wir also darüber nachdenken, weshalb der Heilige Geist davon spricht, dass das Opfer von Abel besser war, dann denken wir darüber nach, Welchen Aspekt will der Heilige Geist hier über Jesus enthüllen? Und wenn wir darüber nachdenken, was ist an diesem Glauben von Abel anders als bei diesem Glauben von Kain, dann denken wir darüber nach, welchen Aspekt will Jesus über sich hier geoffenbart haben? Nun, der Heilige Geist erklärt, dass eben dieses Opfer von Abel besser war. Und daraus wird zunächst einmal klar, dass der Glaube von Abel ein anderer war als der von Kain. Denn das Opfer war ja eine Folge des Glaubens. Beide haben etwas ganz Bestimmtes geglaubt und aus diesem Glauben heraus haben sie beide geopfert. Und die Tatsache, dass Gott das eine Opfer annahm und das andere Opfer nicht annahm, hat seinen Grund darin, dass der Glaube von Abel ein anderer war als der von Kain. Der Glaube von Abel war so, dass Gott das Opfer, was aus diesem Glauben kam, angenommen hatte. Und dass der Glaube von Kain war so, also anders, nämlich so, dass Gott dieses Opfer nicht angenommen hatte. Die beiden haben also jeweils was Unterschiedliches geglaubt. Der Punkt ist gar nicht mal so diese Opferhandlung, sondern der Punkt ist, dass die unterschiedliche Dinge geglaubt haben. Was kennzeichnet jetzt das, was Kain geglaubt hat? Warum sagt der Heilige Geist hier, dass das Opfer von Abel besser war, beziehungsweise das von Kain falsch? Was hat der Kain geglaubt? Nun, zunächst einmal ist die Reaktion von Kain interessant. Gott nimmt ja sein Opfer nicht an und er ist wütend. Er ist wütend und daran sehen wir schon, der hat ein Anspruchsdenken. Der ist wütend darauf, dass sein Opfer, wo er sich jetzt irgendwie Mühe gegeben hat, nicht angenommen wird. Das gläubige Herz ist nicht wütend, sondern das gläubige Herz sagt, so wie es im Römer 9 steht, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Ich habe keinen Anspruch. Wir haben ja gerade diesen Text gehört aus dem ersten Buch Mose, dass der Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe dargebracht hatte und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig. Ja, steht in 1. Mose 4, Vers 3 und die folgenden. Schauen wir uns mal an, was die Bibel sonst noch über den Kain sagt. Immer dann, wenn man so eine Situation hat, dass man so ein Wort hat und man sich fragt, was war denn da der Grund? Weil in diesem Bibelwort hier aus dem ersten Buch Mose steht erstmal noch nicht so klar, warum Gott dieses eine Opfer angenommen hat und das andere nicht. Und wenn man so eine Situation hat, dann ist es eine gute Sache, wenn man mal nachgeht der Schrift und schaut, wo redet denn die Bibel noch von Kain? Und da gibt es einige Stellen, die da Licht reinbringen. Judas 1, Vers 11, beziehungsweise der hat ja nur ein Kapitel, also Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingegeben. Und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Also hier wird uns der Kain beschrieben, beziehungsweise hier wird uns ein Weg beschrieben. Den Weg Kains sind da bestimmte Leute gegangen. Und in diesem Vers 4, hier in Judas, im Judasbrief, da wird klar, von wem hier die Rede ist. Da wird nämlich von gottlosen Menschen gesprochen, von Menschen, die Jesus Christus verleugnen. Und die werden als Gottlose bezeichnet. Und diese Leute, also über diese Leute heißt es dann, wehe ihnen, wehe diesen gottlosen Leuten, wehe denen, die Jesus Christus verleugnen, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams hingegeben. Das heißt, hier wird zum einen der Kain mit Gottlosigkeit verknüpft und es wird der Weg Biliams verknüpft, der ein Weg des Irrtums gewesen ist. Der Kain hat also etwas damit zu tun, dass er sich für Lohn dem Irrtum Biliams hingegeben hat und im Widerspruch Korachs umkam. Ich lese mal noch den 1. Johannes 3, Vers 12. Da gibt es noch eine weitere Beschreibung über diesen Kain. Da steht, nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also auch da wird klar, der Abel war gerecht, aber der Kain war aus dem Bösen. Die Werke von Kain waren aus dem Bösen. Das Bild, das uns der Heilige Geist hier zeichnet, ist, dass der Kain nicht den Glauben hatte, wie Gott rettenden Glauben versteht. Es wird gesagt, dass er aus dem Bösen war und seine Werke aus dem Bösen waren. Seine Werke waren nicht gerecht. Er hat sich für den Lohn oder für Lohn dem Irrtum Biliams hingegeben. Und der Petrus offenbart auch nochmal was über diesen Kain. Da steht nämlich im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15, sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Also Kain wird hier immer wieder, auch hier mit Biliam, mit diesem Lohn der Ungerechtigkeit verknüpft. Und dann heißt es in diesem 2. Petrus 2, Vers 20, denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letztere schlimmer geworden als das Erste. Das heißt, diese Befleckung der Welt, das hat etwas mit diesem Lohn der Ungerechtigkeit, mit diesem Weg Biliams zu tun. Und das hat etwas mit Kain zu tun. Also hier werden Verknüpfungen hergestellt und wir bekommen ein Bild, was dieser Kain geglaubt hat. Noch eine Stelle aus der Offenbarung, die ein bisschen noch weiteres Licht in Biliam reinbringt. Offenbarung 2, Vers 14, da heißt es, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Also die Lehre Biliams haben die da festgehalten und der hat den Balak gelehrt. Also der hat sozusagen einen Tipp gegeben, wie kriegt man es hin, die Israeliten zu Fall zu bringen. Und der Tipp war, verheiratet euch mit heidnischen Frauen. Und dann kommt Götzendienst in euch rein und dann muss euch Gott widerstehen. Also diese Verbindung mit der Welt, der Petrus nennt es Befleckung mit der Welt, ist genau das, was hier passiert. Und das hat etwas mit diesem Kain zu tun, mit diesem Glauben von Kain zu tun. Bei dieser Lehre Biliams geht es um die Welt. Beim Weg Biliams geht es um den Lohn der Ungerechtigkeit. Damit wird es identifiziert. Und dieser Weg wird als Befleckung mit der Welt beschrieben. Und das Opfer, was Kain brachte, das geschah in der Haltung, dass er den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Die Bibel sagt ja, dass das der Weg Bileams ist. Seine Werke waren böse. Auf Kain und auf seine Opfergabe blickte Gott nicht. Ja, warum nicht? Weil Kain nicht opferte im Glauben, dass durch diesen Glauben ihm die Gerechtigkeit Gottes geschenkt werden würde. Sein Herz, also das Herz von Kain, war nicht auf die Gerechtigkeit Gottes gerichtet, sondern es war gerichtet auf den Lohn der Ungerechtigkeit. Für ihn, also für den Kain, war das Opfer ein Geschäft. Er opferte und Gott sollte ihn dafür segnen. Das war sein Verständnis. Aber von Abel heißt es, dass sein Glaube eben so war, dass er die Gerechtigkeit erhielt. Er erhielt das Zeugnis von Gott, dass er gerecht sei. Der Abel, der brachte eben das Opfer nicht als Gegenleistung für etwas. Er hatte nicht dieses Verständnis, ich bringe das Opfer, um etwas dafür als Gegenleistung zu bekommen. Das Opfer von Abel war bei ihm eine Folge des Glaubens. Und es war nicht ein Mittel, um etwas zu bekommen. Und deswegen war auch das Opfer von Abel besser als das von Kain. Der entscheidende Unterschied zwischen Kain und Abel ist der Glaube. Oder war der Glaube. Die Gerechtigkeit Gottes, die kann man nur als Geschenk empfangen. Und der Abel hatte dieses Verständnis, diesen Glauben, dass Gerechtigkeit Gottes ihm als Geschenk gegeben werden muss. Und dieses Verständnis hatte der Kain eben nicht. Das Thema, was wir hier haben, das ist Gerechtigkeit aus Glauben durch Gnade. Aus Gnade durch Glauben. Im Epheserbrief zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 6, lesen wir so etwas, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Ja? Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Im Römerbrief, in Kapitel 3, Vers 25, sagt der Apostel Paulus, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit, die einer bekommt, die bekommt man aufgrund eines ganz bestimmten Glaubens. Wir haben hier in sehr, sehr früher Phase, im ersten Buch Mose, ein gewaltiges Zeugnis, dass Gott nicht auf dem Weg von Werkegerechtigkeit handelt. Und jedes Verständnis, wonach ein Mensch versucht, Gott dadurch zu bewegen, dass er irgendwelche Werke tut oder irgendwelche Opfer bringt, diese Dinge sind nicht mit dem Weg Gottes vereinbar. Nämlich, dass Gott seine Gerechtigkeit als Geschenk gibt. Man hat darauf keinen Anspruch. Im 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, aus ihm aber kommt es, also aus Gott, ja, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Das ist nicht mein eigener Entschluss gewesen. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und jetzt heißt es, was uns dieser Christus geworden ist. Der uns geworden ist, Weisheit von Gott, und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Im Grunde genommen fragt Gott, willst du, dass das Opfer von meinem Sohn Jesus Christus für dich gilt? Es ist ein Geschenk. Und die einfache Antwort ist ja. Es ist diese einfache Frage und es ist diese einfache Antwort. Und dann hat man das als Geschenk. Das einzige Problem, was gegen die menschliche Natur geht, ist eben, dass man sich da klein machen muss, dass man eben etwas als Geschenk von Gott annimmt und einsieht, dass man hier nicht etwas sich verdienen kann, indem man irgendetwas tut, noch nicht einmal etwas opfert. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 25, steht eine gewaltige geistliche Wahrheit. Etwas, was vor Urzeiten von Gott angelegt worden war, aber jetzt geoffenbart worden ist. Vers 25. Ihr Diener bin ich geworden, nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also der Apostel Paulus redet hier von einem Geheimnis und er sagt, von Weltzeiten her war das verborgen. Das war da, aber es war verborgen. Und jetzt wird es geoffenbart, was nämlich, Vers 27, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt ist es konsequent, was jetzt kommt, was Apostel Paulus jetzt schreibt. Wenn das Geheimnis, was von Weltzeiten her verborgen war, aber jetzt geoffenbart worden ist, nämlich Christus in euch, wenn das sozusagen das Zentrum hier ist, dann ist es folgerichtig, was jetzt in Vers 28 kommt, ihn verkündigen wir, also diesen Christus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Der Heilige Geist verkündigt Jesus Christus, um jeden Menschen als vollkommen in Christus vor den Vater zu stellen. Um vor dem Vater vollkommen stehen zu können, musst du gerechtfertigt sein. Darf keine Ungerechtigkeit an dir sein. Von Abel heißt es, dass Gott ihm das Zeugnis ausstellte, dass er gerecht war, weil er so glaubte, dass Gott ihm seine Gerechtigkeit schenkt. Und in diesem Glauben hat dieser Abel geopfert. Der Kain hat nicht in diesem Glauben geopfert, sondern der Kain hat geopfert in dem Verständnis, wenn er opfert, dann kriegt er etwas von Gott. Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Der Kain steht für Werkegerechtigkeit und der Abel steht für Glaubensgerechtigkeit. Und der Punkt ist jetzt eben, und das ist das Herrliche, wenn es so ist, dass Christus in uns ist, Christus in euch. Schaut mal, ich hatte vorhin gelesen, 1. Korinther 1,30, was da steht. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid. Und was ist er uns geworden, der Christus? Er ist uns geworden Gerechtigkeit. Das heißt, wenn es so ist, dass Christus in uns ist, dann ist die Gerechtigkeit Gottes in uns. Wir werden nicht dadurch gerecht, dass vor Gott, dass wir uns gerecht verhalten, sondern wir sind dadurch gerecht vor Gott, dass seine göttliche Gerechtigkeit in der Person Jesu Christi in uns Wohnung genommen hat. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Person und die heißt Jesus und die wohnt in uns. Und deswegen behandelt Gott uns als Leute, die gerecht sind. Deswegen stellt er auch uns dieses Zeugnis aus, dass wir gerecht sind. Aber das geschieht nur dann, wenn wir diesen Glauben haben, wie ihn Abel hatte. Dass man Glaube hat, der so ist, dass die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk empfangen wird. Nun, wenn es so ist, dass Christus in uns lebt und Christus die Gerechtigkeit Gottes ist, was willst du denn da noch mehr? Aber es ist nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, die in uns lebt. Es ist der ganze Christus, der in uns lebt. Es ist nicht nur ein Teil von Christus, nicht nur der Teil der Gerechtigkeit, sondern 1. Korinther 1,30 sagt, auch er ist uns auch geworden Erlösung, auch Heiligkeit, auch Weisheit. Der ganze Christus wohnt in uns. Und wenn das so ist, dann verstehen wir, warum es heißt, jetzt stehen wir vollkommen, als vollkommen vor dem Vater, weil der ganze Christus mit allem in uns ist. Eine Sache, die mir nachgegangen ist, eine Frage, die mir nachgegangen ist, lebst du für Jesus? Oder bleibst du in ihm? Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Lebst du für Jesus oder bleibst du in ihm? Fühlst du dich Prinzipien verpflichtet oder bist du von ihm abhängig? Fühlst du dich Verhaltensregeln verpflichtet oder bist du von ihm abhängig? Aufhören, von ihm abhängig zu sein. Das ist also für mich vielleicht sogar die täglich größte Versuchung überhaupt. Jesus ist nicht gekommen, damit er unser altes Leben kräftiger macht. Er ist unser Leben. Ich habe mich immer mal wieder gefragt, wenn der Heilige Geist aufhören würde, in meinem Leben zu wirken, würde ich das merken? Der Kain hätte es nicht gemerkt, aber der Abel hätte es gemerkt. Und das ist der Unterschied. Ich wünsche euch, dass euch dieses Wort segnet, weil es davon spricht, dass das, was wir brauchen, um in den Himmel zu kommen, sind nicht gute Werke, sondern es ist Christus. Und der muss in uns wohnen. Und wenn das der Fall ist, dann wird es so sein, dass wir, wenn wir diesen Leib verlassen, also physisch sterben, bei ihm im Himmel im Allerheiligsten sind. Amen.